Ja, vielen Dank für die erneute Einladung, für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich bin nicht frei. Ich bin nicht frei. Kann man die eigene Freiheit leugnen? Natürlich kann man sagen, ich bin nicht frei. Aber man kann eine Menge Dinge sagen, die man eigentlich nicht denken kann. Zum Beispiel kann man, ohne dass die Zunge sich weigert, von einem viereckigen Kreis reden. Versuchen Sie das mal zu denken. Das geht nicht. Die, also Wolf Singer und Gerhard Roth sind ja nicht die einzigen, nur vielleicht die bei uns bekanntesten Wissenschaftler, die unsere Freiheit bestreiten. Es geht hier nicht um die Handlungsfreiheit, die wird nicht geleugnet. Also bei diesen Leuten, die sagen, wenn ich was tun will, den Arm heben und ich tue das, diese Freiheit habe ich. Was die bestreiten, ist die Wahl- oder Willensfreiheit. Also man kann nicht wollen, was man will, sondern man kann nur wollen, was man dann tut. Das räumen die schon ein, die Leute. Jedenfalls diese Gegner, um die es dort geht. Aber wie denken die jetzt die Freiheit? Die denken sie wirklich grenzenlos, ursach- und grundlos. Das ist diese Bestimmung von Freiheit, das ist Schopenhauer schon, der sagt, das Freie ist das in keiner Beziehung Notwendige, welches heißt von keinem Grunde abhängig. Das ist das, was er unter Freiheit versteht, der sie auch bestreitet. Er sagt, unter Voraussetzung der Willensfreiheit wäre jede menschliche Handlung ein unerklärliches Wunder, eine Wirkung ohne Ursache. Das ist also die Position, die dort zugrunde liegt, bei Schopenhauer auch. Und wenn man den Versuch wagt, ein solches Liberum Arbitrium Indifferentiae sich vorstellig zu machen, ich zitiere ihn also hier, so wird man bald inne werden, dass dabei recht eigentlich der Verstand stille steht. So etwas können wir nicht denken. Das geht nicht. Natürlich sagt er, kann das Wasser, das so da steht in einem Teich, sich sagen, ich könnte Wellen schlagen, nämlich bei Meer und Sturm, ich könnte reißend hinabeilen, ja, wenn ich im Strom, im Bett eines Stroms wäre, ich könnte schäumend und strudelnd hinabstürzen, ja, nämlich als Wasserfall, ich kann frei als Strahl in die Höhe verschwinden, ich tue das alles nicht, sondern ich bin nur ein Teich. Und dann fasst Schopenhauer das so zusammen, alles was geschieht, vom Größten bis zum Kleinsten, geschieht notwendig. Quid bit fit, necessario fit. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann verweist er zurück auf Aristoteles, der auch schon davon spricht, dass wenn man zwischen, der freie Mensch, wenn er zwischen zwei Möglichkeiten steht, die gleich stark auf ihn einwirken, dass er dann gar nicht handeln kann. Dante schreibt sowas auch ironisch an einer Stelle, wo er sagt, er stand da wie jemand, der zwischen zwei Speisen mit der gleichen Entfernung ist und kann gar nichts tun. Und danach kommt erst der Buridan, der das Ganze vom Menschen auf den Esel überträgt. Das ist aber später. Die ersten Bilder, sowohl bei Aristoteles wie bei Dante, sind schon angewandt auf den freien Menschen. Dass der eben, wenn er da von beiden Seiten ein gleich starkes Motiv tut, nichts tun kann. Ich meine, dass man genau diese Alternativik bestreiten muss, dass es nur entweder Zufall oder Notwendigkeit gibt. Also bei Dante ist es sowieso ironisch gemeint. Also Freiheit ist natürlich nicht grenzenlos. Zugänglicher wird das, wenn man eben den Begriff, den negativen Begriff Grenze ersetzt durch den positiven Ausdruck. Wenn die Griechen Grenzen sagen, dann meinen die keine Schranke, an die man stößt, sondern das Maß und Ziel, von woher etwas ist, was es ist. Deswegen ist für die die vollkommene Form der Kreis oder die Kugel. Ich habe mir immer geholfen mit dem Fremdwort Kontur, weil unser deutsches Wort Grenze halt negativ ist. Wenn der Reinhard May gesungen hätte, über den Wolken wird die Freiheit wohl konturlos sein, hätte er schon gemerkt, dass das nicht geht. Mit Freiheit grenzenlos geht's. Dass man einfach gucken muss, was ist da eigentlich gemeint. Also absolute Freiheit, das ist ein Unbegriff. Ich habe das immer deutlich gemacht an der Nachsilbe. Wir haben zwei Weisen, um Freiheit auszudrücken mit der Nachsilbe, los oder frei. Ein Mensch ohne Kopf nennt man nicht kopffrei, weil es besser ist, er hat einen, da sagt man kopflos. Und wenn dem Benzin das Blei fehlt, sagt man bleifrei, weil es besser ist, es keins drin. Und was ist dann mit einem Toten? Ist der fieberfrei? Der ist weder fieberfrei noch fieberlos, der hat keins. Und da sieht man, dass Freiheit kein absoluter Begriff ist, sondern eine Konsequenz aus etwas Positivem. Fieberfrei ist der Mensch, dessen Körpertemperatur zwischen 36 und 37 Grad liegt. Und frei ist dann ein erfreuliches Freisein von Zwängen oder Hinderungen dieser Normalität. Das ist das, was dorthin gehört. Freiheit bedeutet Möglichkeiten, aber alles ist niemals möglich. Denn wenn irgendwas möglich ist, ist schon jemand da, für den es möglich ist. Und wenn schon jemand da ist, für den was möglich ist, ist schon nicht mehr alles möglich. Also entweder ist es nichts möglich oder wenig oder viel, alles ist nie möglich. Freiheit gibt es nur, das haben wir gehört ja auch nochmal von Herrn Wald, Freiheit gibt es nur im Rahmen von Notwendigkeiten. Wenn ich mit der Flinte dorthin schieße und da fällt einer tot um, dann ist keine Freiheitshandlung mehr möglich. Also Freiheit gibt es überhaupt nur innerhalb von Notwendigkeiten und damit ist klar, dass Freiheit nicht absolut sein kann. Sie hat eben Grade, die gehören dort hinein. Also Freiheit besteht nur inmitten von Notwendigkeiten, also gibt es auch genug Situationen, in denen sie eingeschränkt oder gar nicht da ist. Muss man sich nicht darüber wundern. Und sowas bringt dann Aristoteles oder Dante ins Spiel. Unter gleich starken Einflüssen und Motiven kommt man dann nicht zum Handeln. Also man sollte nicht von absoluter Freiheit reden, nicht von grundloser Freiheit und auch nicht von Freiheit im Sinn purer Zufälligkeit. Das ist überhaupt nicht strittig. Und deswegen ist das, was die da untersucht haben im Libet-Experiment, natürlich auch keine Freiheit. Wenn denen gesagt wird, hebt man irgendwann spontan, aber möglichst ganz spontan den Daumen und guckt da, wo die Uhr da ist, dann bin ich doch nur frei, ob ich zum Libet ins Experiment gehen will, aber doch nicht frei, wenn ich den Finger hebe. Und dass ich da allmählich schon gespannt bin wie ein Flitzebogen und da irgendwelche Vorweg-Dinge im Gehirn passieren, wenn ich warte, wann ich jetzt nur ganz spontan den Finger hebe, das muss ja erwartet werden, was soll das? Das hat also damit überhaupt nichts zu tun. Also der erste Schritt, was ist mit Freiheit gemeint? Eine Freiheit, Möglichkeiten im Rahmen von Notwendigkeiten. Schritt 2, ist Freiheit beweisbar, ist Freiheit erfahrbar? Freiheit kann natürlich nicht im Science-Sinn bewiesen werden. Wäre merkwürdig, wenn man ausgerechnet Freiheit sollte zwingend beweisen können. Warum kann man Freiheit nicht beweisen? Weil Freiheit sich immer in materiellen Konfigurationen zeigt. Jetzt zeigt sich meine Freiheit im Zungewackeln. Jede materielle Konfiguration kann ich aber prinzipiell nachbauen. Es gibt also keine materielle Konfiguration, wo ich sagen kann, die ist so, das kann nur Freiheit sein. Es gibt kein Kriterium, um zwischen Freiheit und Unfreiheit zu unterscheiden. Es gibt kein Kriterium, da muss man keine komplizierten Turing-Experimente machen, um zu sehen, was sich dort tut, sondern es ist völlig klar, Freiheit zeigt sich in irgendwelchen Leib-Körpervollzügen und die können alle nachgebildet werden. Man ist im Prinzip immer in der Situation, dass man vor einem Vorhang steht, dahinter hört man eine Stimme und woher soll man wissen, ob das ein Mensch ist oder eine Maschine? Das ist prinzipiell nicht feststellbar. Das kann man alles nachstellen. Das ist also immer so wie in Hoffmanns Erzählungen, nicht? Wo dann die Olympia umfällt und dann kommen die Schrauben raus. Das ist das Problem, was immer besteht. Da gibt es keine eindeutigen Kriterien. Freiheit wird noch nicht mal erfahren. Auch da pflichte ich also Kant wie Schopenhauer bei. Was wir erfahren, ist Spontaneität. Das kam ja auch vor. Spontan sind schon die Pflanzen, jedenfalls die Tiere. Das ist ein Verhalten der Tiere schon. Das heißt, dass hier nicht einfach ein Automat funktioniert, sondern auf ein Challenge eine Antwort erfolgt. Und was wir hier erfahren, ist eben Spontaneität, eine Vitalwirklichkeit. Deswegen nennt Kant das Urteil, ich bin frei, ein Postulat. Das Wort ist nicht glücklich, weil Postulat eigentlich Forderung heißt. Aber er will nicht sagen, ich will frei sein oder ich soll frei sein, sondern sagt, es ist ein theoretischer Satz, ich bin frei. Aber er nennt das Postulat, weil man diesen Satz nicht beweisen kann, nach diesen strikten Science-Kriterien. Der aber unabdingbar, sagt er, an einer praktischen Erfahrung hängt. Und deswegen kann man Freiheit auch nicht durch die Absetzung von der Naturkausalität verstehen. Freiheit besagt Selbstbestimmung. Das hatten wir heute schon. Selbstdetermination hatte, weil gesagt, wir sagen, eben, wurde ja hier auch angeregt, lieber Selbstbestimmung zu sagen, damit das deutlich ist, dass es hinauskommt, und zwar durch Vernunft. Schritt 3, Selbstbestimmung, Fragezeichen. Eben dieses Selbst nun, das wird als Illusion abgetan. Ich nenne einfach 3 beliebige Zitate aus der letzten Debatte, also dem Papier also der Münchner Akademie, wo dort der Kollege Thomas Fuchs also zusammenstellt, einmal unser Ich, das wir als das Unmittelbarste und Konkreteste, nämlich als uns selbst empfinden, ist eine Fiktion. Es ist ein Traum des Gehirns, von dem wir, die Fiktion, der Traum, nichts wissen können. Wer es weiß, ist der Herr Roth, denn er schreibt das. Also wir können das zwar nicht wissen, aber er weiß es. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, woher er das weiß. Aber er weiß es. Und dann, der zweite Text ist von Ledoux. Sie sind ihre Synapsen, sie sind das, was sie sind. Und dann Spitzer, sie haben ihr Gehirn nicht, sie sind ihr Gehirn. Nochmal, also einmal drängt sich die Frage auf, woher, wenn das niemand von uns wissen kann, es doch da Leute wissen. Und um gleich ein Missverständnis zu wehren, ich meine nicht, wie man wissen kann, dass wir bestimmte Dinge nicht wissen, sondern wie kann man wissen, dass man bestimmte Dinge nicht weiß, wenn sonst behauptet wird, das weiß sonst niemand. Das ist der Punkt, der mich da interessiert. Wie geht das? Dass wir wissen, dass wir mit unserem Denken und Wissen der Wirklichkeit nicht gerecht werden, das ist ganz einfach. Das finde ich am schönsten ausgedrückt von Klaus Hämmerle seinerzeit, der gesagt hat, das In-sich-Sein des Denkens ist das In-sich-Sein seines Über-sich-Hinaus-Seins. Denken ist die sich selbst helle Unangemessenheit an das zu Denkende. Ich meine, das gehört zu jedem Denken und Verstehen dazu, dass man von den Grenzen seines Verstehens weiß. Wer meint, er hätte sich verstanden total, da kann man sich nur wundern. Es gibt Männer, die behaupten, sie verstehen die Frauen nicht. Woher die das wissen, frage ich mich auch. Also es sind alle so Dinge, wo ich nur weiß, wenn ich zugleich weiß, dass ich es nicht weiß. Dass ich nur in Grenzen weiß. Das gehört dazu. Aber restlos gar nicht. Und dann, wie komme ich jetzt hinter diesen Schleier der über uns alle verhängten Unwissenheit? Der Kollege Günter Rager aus Freiburg, Philosoph und Mediziner, der in der Görres-Gesellschaft vor allen Dingen für diese Fragen auch der Verbindung von Philosophie und Naturwissenschaft die Arbeitsgemeinschaft leitet, der sagt so, wenn wir gemeinschaftlich Instrumente und Methoden entwickelt haben und immer weiterentwickeln, um uns selbst in unserer neuronalen Konstitution zu verstehen, dann sind wir als bewusste Personen selbst der Grund, von dem her erklärt wird. Wird aber auf diesen Prozess vergessen und die Neurobiologie zu einer von uns unabhängigen Gegebenheit gemacht und dann versucht, vom Entworfenen her den Entwurf zu erklären, dann laufen wir in die Gefahr der Petitio Principii. Wir setzen voraus, was wir da eigentlich beweisen wollen. Und dahinter steht was? Dieser Homunculus-Trugschluss. Die Neurowissenschaftler, diese Neurowissenschaftler stellen sich das Ich eben als ein kleines Männchen im Gehirn vor und haben das dann nicht gefunden. Und darum sagen sie, gibt es da keine Leitung. Dabei ist natürlich die Annahme eines solchen Homunculus, eines solchen Mannequins im Gehirn fatal. Denn wenn ich da einen solchen Homunculus denke, muss ja der Homunculus selber wieder nochmal einen Homunculus in seinem Gehirn haben. Und dieser Homunculus wieder und so weiter. Sodass das also überhaupt nicht funktionieren kann, was dann dort geschieht. Sondern ich muss natürlich sagen, es ist die Aktivität des ganzen Gehirns, und die ist nochmal eben das Instrument, mit dem der Mensch das tut. Und schließlich geraten wir vor einen Selbstwiderspruch. Das sagt auch Rager zu Dennett, der sagt, das Selbst ist eine Illusion ohne Illusionisten. Wie soll das gehen? Wenn wir von Illusion reden, vergleichen wir doch eine Vorstellung mit der Realität und sagen, die täuscht sich. Wer also urteilt darüber, ob es sich um eine Illusion handelt? Wenn wir eine Wahrnehmung als Sinnestäuschung bezeichnen, dann haben wir doch wenigstens 2 Bezugspunkte, schreibt Rager. Einmal uns selbst, wie wir die Sinnestäuschung wahrnehmen und sie als Sinnestäuschung erkennen, und zum anderen unsere Umwelt, die uns die Kriterien liefert. Die Instanz, welche das Selbst als Illusion identifiziert, kann doch nicht selber Illusion sein. Was soll denn das heißen, dass ich sage, ich bin meine eigene Illusion? So was sagen die. Und dann erklärt also Schmidt-Salomon, gestützt auf diese Autoren, auch auf den Kollegen Wolfgang Prinz, sagt er dann, der Aufbau unseres virtuellen Ich, das ist dadurch zustande gekommen, dass man uns schon seit Kindesbeinen vollgestopft hat mit Willens- und Handlungsjargon. Weil man gesagt hat, du willst und du sollst tun und handeln, und von dort her bilden wir uns das ein. Das ist das, was hier entsteht. Die Menschen haben früher die Welt ganz anders wahrgenommen, und inzwischen haben wir diesen Memplex, unter dem wir uns das vorstellen. Memplex, muss ich das erklären? War von Memen die Rede schon? Also die Gene kennen wir alle, nicht? Und dann hat der Dworkin zu den Genen noch die Meme erfunden. Damit meint er Gedanken, Einfälle, Ideen, die sich aber benehmen wie die Gene. Das heißt, die wollen sich ausbreiten, die wollen andere verdrängen, die wollen eben Nachkommen erworben, so wie das Selfish Gene das eben auch tut, das egoistische Gen. So machen das die Meme. Und dann hat er eben diese beiden Begriffe und sagt, unser ganzes Handeln ist von dort her bestimmt, einerseits durch unsere Gene und andererseits durch unsere Meme. Da gehören also unsere Umwelterfahrungen dazu, angefangen von den ersten 9 Monaten unseres Lebens im Mutterleib und dann danach. Und da baut sich das auf, diese Meme, und auf den kommen wir dann eben zu dieser Vorstellung, dieser Memplex, also der Memkomplex, diese Verbindung von verschiedenen Memen, bringt uns dann dazu, dass wir meinen, wir wären ein Selbst. Aber natürlich gibt es auch im Herrn Roth nicht sein Selbst, sondern eben nur diesen Memplex, dass er eins wäre. Wieder meine Frage, wie kann er das dann wissen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe wiederholt in Diskussionen mit solchen Kollegen die Erfahrung gemacht, dass es diesen Wissenschaftlern schwerfällt, diesen Widerspruch zu sehen. Ich meine, dass das damit zusammenhängt mit der Selbstvergessenheit der Objektausrichtung. Also wenn ich mich so aufs Objekt richte und das Subjekt ganz vergesse, das ist gestützt durch die neuzeitliche Physik. Die neuzeitliche Physik, das war ja die Leitwissenschaft, lange Zeit, die haben mesokosmisch gearbeitet, also hier mit solchen Dingen, mit Pulten und Tischen, und wer immer die Maß oder wog, da kam für alle dasselbe raus. Deswegen konnte man da kürzen durch das Subjekt und muss auch keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit machen. Also man sagt, was ich da sehe, ist eben die Wahrheit und die Wirklichkeit. Die wussten schon, dass das für die sogenannten sekundären Sinnesqualitäten nicht ist. Das ist berühmt. Dass sie wissen, da gibt es einerseits die Wellenlängen und die sind wirklich, und dann bilden wir uns die Farben ein. Da ist es subjektiv. Das haben die gewusst. Aber die haben gemeint, bei den sogenannten primären Sinnesqualitäten, also beim Messen und Wiegen, da entspricht die Wirklichkeit 1:1, also der Realität. Das ist einfach so. Und dann kann ich das Subjekt vergessen. Mach also keinen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Wahrheit nenne ich das Erscheinen der Wirklichkeit für jemand. Oder die Wirklichkeit, insofern sie erscheint. Deswegen hängt das ganz eng zusammen, aber es ist nicht identisch. Sondern das wäre zu unterscheiden, dass das hineinkommt. Dann kam der mikrophysikalische Schock, dass man sieht, durchs Beobachten verändern sich die Dinge. Was die Wissenschaftler kennen, ist die Contradictio in adjectis, also hölzernes Eisen, viereckiger Kreis. Aber dass es auch den Selbstwiderspruch im Verhalten gibt, jemand geht die Treppe rauf und sagt dabei, ich gehe die Treppe runter, das kommt bei denen scheint's nicht vor, weil das Subjekt nicht vorkommt. Die sind immer so mit der dritten Person beschäftigt, und deswegen habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich versuche, denen das zu vermitteln, dass ich mich bei denen nicht verständlich mache. Ich habe einen ganzen Abend mit Gerd Roth über diese Frage diskutiert, und er hat mich nicht verstanden. Dass ich gesagt habe, das geht doch nicht, Sie widersprechen sich doch eigentlich selbst. Ich meine, man könnte dasselbe auch nochmal auf der Seite zum Beispiel mit dem Lügnerparadox zeigen, nicht? Ich will das kurz ansprechen, weil ich meine, dass der Umweg vielleicht nochmal klarer wird, was ich hier mache. Da ist es nämlich andersherum so, dass dort die Autoren von einem Widerspruch reden, der meiner Ansicht nach nicht da ist. Also es gibt ja diesen berühmten Satz von Epimenides, nicht, dass er sagt, alle Kreter lügen. Man muss auch dazu sagen, alle Kreter lügen immer, wenn man es ganz korrekt sagen will. Kommt beim heiligen Paulus vor, nicht im Neuen Testament. Also der Kreter sagt, alle Kreter lügen. Ich mache hier schon darauf aufmerksam, dass solche Pannen nur passieren, wenn ich negativ formuliere. Wenn der Epimenides gesagt hätte, alle Kreter sagen die Wahrheit, würde kein Logiker danach krähen. Das geht erst los, wenn ich negativ formuliere. Dann gibt es die Probleme, auch mit den sich nicht enthaltenen oder doch enthaltenen Mengen oder so. Und wenn man da so ein Büchlein nimmt, wie zum Beispiel von Sainsbury, da Paradoxien in Reklamreihe, dann sagt er hinsichtlich dieses Barbiers, der da alle Leute im Dorf rasiert, die sich selber nicht rasieren, und wo dann das Problem auftut, rasiert er sich oder rasiert er sich nicht, dann sagt er da einfach, da lässt er sich gar nicht drauf ein, das ist ein Schmarrn, sowas gibt es nicht. Da hört er also auf, logisch weiterzudenken. Sagt, das ist keine tiefe Paradoxie. Aber wenn er jetzt zum Kreter-Paradox kommt, da sagt er, das ist aber ein Erdbeben für die Logik, merkwürdigerweise, und zieht das dann nochmal zusammen auf diese kurze Formel, dass er sagt, ich lüge. Und da soll ja sogar sich einer umgebracht haben, der Philetas von Kos, der ist gestorben angesichts dieses Problems. Also so sagt man, wo ich sage, wie gut, dass ich kein Logiker bin, sondern bloß ein Philosoph. Also wir haben da wirklich Probleme, dass das nicht ging. Was soll denn das heißen, wenn jemand zu mir sagt, was ich jetzt sage, ist falsch? Da sage ich, bitte, ich höre, leg los. Denn der Satz selber ist doch kein Paradox. Er sagt, ich lüge und das ist ein Metasatz und jetzt soll er mal lügen. Das hat er noch gar nicht getan. Das heißt, auch hier wird, meine ich, das Subjekt einfach geschlabbert und das müsste man mit hineinnehmen. Ich muss die Person einbeziehen und dann kennen wir die Person in drei Rollen, sowohl im Theater wie in der Grammatik. Erste Person redet, die zweite Person wird angeredet, die dritte wird beredet. Das sind die drei Personen, die es gibt. In den drei Personen taucht das auf. Und im Blick jetzt auf die erste und die zweite Person gibt es Probleme, die es nicht gibt, im Problem auf die dritte Person. Ich kann nämlich sehr einfach sagen, er, sie ist tot. Aber ich kann mich nicht hinstellen und sagen, mich gibt es nicht. Und ich kann auch nicht zu meinem Gegenüber sagen, du bist tot. Das heißt, hier geht in der ersten oder zweiten Person Dinge nicht, die ohne Problem gehen in der dritten Person. Die sind in der dritten Person vielleicht falsch, wenn ich sage, der andere ist gestorben und er lebt noch. Aber Sie merken, es ist kein logisches Problem, kein Widerspruch. Aber ich kann nicht sagen, ich bin nicht da oder ich rede nicht. Und so behaupte ich auch, ich kann nicht sagen, ich bin nicht frei, wie ich dann gleich verdeutlichen will. Und die Frage ist, wie weit ich zum anderen sagen kann, du bist nicht frei. Ich kann natürlich sagen, ich war nicht frei. Zum Beispiel, wie ich geschlafen habe. Oder so, das ist kein Problem. Die Frage ist, kann ich sagen, jetzt aktuell, ich bin nicht frei. Also beim Reden in der ersten und der zweiten Person wird die Sache anders. Und das ist dann eine Contradictio in exercitu, wie die Tradition sagt. Das ist ein Widerspruch im Vollzug. Nicht ein Widerspruch in den Wörtern. Das ist ein Widerspruch zwischen Wort und das, was ich tue, indem ich so rede. Und das nochmal, wie gesagt, nach meiner Erfahrung, habe ich immer wieder festgestellt, dass ich das bei solchen Debatten, ich habe schon öfter geführt, sie nicht an den Gegner vermitteln kann. Er versteht einfach nicht, was ich sage. Und damit sind wir jetzt also bei dieser Themenfrage. Was sagt jemand, der sagt, er sei nicht frei? Er sagt doch als erstes, dass auch dieser Satz nicht freigesprochen ist. Das heißt, er sagt ihn, weil er ihn nicht sagen wollte, sondern weil er ihn sagen musste. Er wollte ihn vielleicht sagen, aber er musste das wollen, dass er ihn sagt. Das sagt er. Das heißt, dieser Satz ist ein Naturereignis. Und Naturereignisse nannten die Alten Factum Brutum. Ein dummes Faktum, tierisches Faktum. Und dafür galt immer die Regel, contra facta non valet argumentatio. Man kann nicht gegen Naturtatsachen andiskutieren. Wenn mir das die Waage nicht gefällt, was die anzeigt, kann ich doch nicht sagen, was zeigst du mir für einen Blödsinn an. sondern es ist so, wie es ist. Nochmal, dass wir uns recht verstehen, ich behaupte nicht, weil der Kollege nicht frei ist, müsse der Satz falsch sein. Ich sage nur, wenn er den Satz nicht frei äußert, kann ich ihn nicht diskutieren mit ihm. Aber das wollen doch die Kollegen. Die schreiben ein Buch, damit ich es lese, und dann wollen sie, dass man darüber argumentiert. Ich argumentiere aber weder mit Wagen noch mit Uhren. Es handelt sich nicht um eine Behauptung dann, sondern um eine pure Fehlanzeige. Was ist eine Anzeige? Anzeigen verursacht der Zustand von etwas. Also haben wir ein Stück Eisen und das ist hellrot. Da weiß der Fachmann, wie heiß das Eisen ist nach der Temperatur. Oder man riecht eben den Geruch von Gammelfleisch oder von umgestandenem Wein. Und dann gibt es auch Zustände, die nicht bloß Zustände dieses Gegenstandes sind, sondern Zustände, die die Umgebung spiegeln. Also zum Beispiel der Quecksilberstand in einem Thermometer. Der zeigt mir an, wie warm es um das Thermometer drumherum ist. Und dann kann man da sogar Skalen drauf machen und dann hat man detaillierte Vergleiche. Und damit kommt die Frage wahr oder falsch ins Spiel. Ein Thermometer, eine Waage kann richtig anzeigen oder falsch. Eine Uhr kann richtig gehen oder falsch. Aber das stelle ich doch nicht fest, indem ich mit der argumentiere, sondern indem ich mir andere Uhren angucke und eigentlich das normative Uhrinstrument. Also die Funkuhr zum Beispiel. Ne? Da gucke ich nach. Also müsste, wenn mir der Kollege sagt, er ist nicht frei, ich ihn eigentlich fragen, wer ihn geeicht hat. Nicht? Weil er ja nur ein Instrument ist. Das ist die Frage, die ich hier meine. Also ich sage nicht, er sagt was Falsches, sondern ich sage, ich kann es nicht diskutieren. Statt Diskussion, Eichung. Wer demgegenüber etwas behauptet, der behauptet immer mit, dass das, was er sagt, nicht bloß verursacht ist, sondern begründet. Das ist der Unterschied, der dann da gemacht wird in der Diskussion von Seiten der Philosophen. Hier wirken nicht bloß Ursachen auf mich ein, sondern hier habe ich Gründe. Es ist also nicht bloß ein Symptom für den Zustand des Sprechers, sondern eine Antwort auf die Realität. Sprache hat ja diese drei berühmten Dimensionen, die in Anlehnung an Plato dann Karl Bühler vorgelegt hat, wo er sagt, der Sprecher bringt zum Ausdruck, das Besprochene kommt zur Darstellung und an den Hörer ergeht ein Appell. Das sind die drei Funktionen von Sprache. Ich drücke meinen Zustand aus. Ich sage etwas über die Realität und ich appelliere an den Hörer. Das geschieht. Diese drei Dinge stecken in der Sprache drin. Und dabei geht es also dem, der behauptet, vielleicht auch um seine Gene und Meme, das mag ja sein, obwohl man nach den Autoren ja eher sagen müsste, nicht ihm geht es um die Gene und Meme, sondern die Gene und Meme benutzen ihn. Während es nicht um die Sache geht. Und soll ich jetzt das Buch von jemand diskutieren, wenn er statt auf die Wirklichkeit sich nur darauf beruft, dass er seine Meme ausbreiten will? Warum soll ich das eigentlich diskutieren? Oder will er das auch nicht, sondern wollen das bloß die Meme? Ich komme also sechstens zum Stichwort Gründe. Was sind nun Gründe? Da schreibt dann auch der Schmidt-Salomon, damit sind wir an einem neuralgischen Punkt der philosophischen Debatte angelangt. Philosophen neigen in der Regel dazu, strikt zwischen Ursachen und Gründen zu unterscheiden. Auf der Erscheinungsebene sei das auch zweifellos plausibel, aber es könne nicht stimmen, denn wie sollen, sagt er, geistig existierende Gründe materielle Wirkungen bewirken? Das sei doch der alte Dualismus von Geist und Körper. Ich zitiere, wer solchem Hokuspokus, nichts anderes ist der Glaube, an einen immateriell wirkenden Geist nicht auf den Leim gehen möchte, für den gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Wieso gibt es da eigentlich Logik? Also, es gibt nur eine logische Schlussfolgerung. Ideelle Gründe müssen, sofern sie dann irgendetwas bewirken, materielle Ursachen sein. Was Gründe zu etwas Besonderem macht, ist allein die Tatsache, dass die neuronalen Muster, mit denen, auf denen sie beruhen, im bewusstseinsfähigen assoziativen Kortex angesiedelt sind und nicht in jenen Hirnregionen, die der individuellen Wahrnehmung nicht zugänglich sind. Also, was meint er damit? Er will sagen, im Gehirn läuft ja vieles ab, zum Beispiel wenn wir Schokolade essen oder so, das merken wir gar nicht, was da im Gehirn passiert, wird es auch nicht helfen, die Hirndecke aufzumachen, am Gehirn zu schlecken, das schmeckt nicht nach Schokolade. Also da ist das nicht zu holen, aber, und wir selber merken auch nichts. Aber es sagt, jetzt gibt es bestimmte Teile, die finden in dem uns zugänglichen Teil des Gehirns statt und das nennen wir dann Gründe. Und wie wirken die da im Gehirn? Was machen die da? Das hat er eben gesagt, nämlich assoziativer Kortex. Das ist das, was also hier dann geschehen soll. Und warum haben manche Meme so diese Auszeichnung, dass sie im bewussten Gehirn erscheinen? Da sagt er, das ist eben nötig für die Aufrechterhaltung der Ich-Fiktion. Dann weist er darauf hin, dass sonst das Gehirn ja auch das Blaue vom Himmel lügt. Zum Beispiel, wenn man hier bestimmte Schläfenlappen reizt, dann sieht der eine Madonna und der nächste sieht also die Kaaba oder irgend so etwas. Man hat also so gewisse Erfahrungen dort, die dort gemacht werden. Sagt er also, da belügt uns das Gehirn. Und damit dieser Eindruck erhalten bleibt, den wir wieder brauchen, damit wir eben richtig leben können, deswegen ist ein Teil so im Gehirn dort abgespeichert. Außerdem ist das Gehirn ein besonderes Werkzeug, das Bewusstsein ein besonderes Werkzeug des Gehirns, wenn es ums Problemlösen geht. Und dann werden die Dinge sichtbar. Das gehört dort mit hin. Worauf es mir ankommt, ist, dass er also sagt, die Meme werden analog zu den Genen gedacht. Das muss man sehen. Es gibt kein akkausales Abwägen von Gründen. Das kann es gar nicht geben. Es ist völlig unsinnig, einem antiken Tyrannen Verletzung der Menschenrechte vorzuwerfen, denn dieser Memeplex ist erst später entwickelt worden. Und es ist auch völlig unsinnig, den Nationalsozialisten, die vom antijüdischen Memeplex geprägt waren, vorzuwerfen, was sie gemacht haben, denn, Zitat, sie konnten unter dem Diktat dieses verheerenden Memeplexes schlichtweg nicht im Sinne der universellen Menschenrechte denken. Also man ist von seinen eigenen Memeplexen geprägt, entweder von diesem Memeplex Antisemitismus oder von dem Memeplex Menschenrechte. Das ist also das, was hier hineingehört, sagt er, also die Gedanken sind frei, das kann man natürlich sagen, wenn man das auf die Handlungsfreiheit bezieht, aber nicht auf die eigentliche Willensfreiheit. Man fragt sich dann, wo kommen jetzt dann diese zitierten Gedanken her, die da wirken, die auf Ursachen zurückzuführen sind. Also einige hat er, wie wir hier gehört haben, vom Gerd Roth, andere kommen aus ihm selber. Aber wie können denn diese Gedanken, die ja real sind, die können ja nicht aus dem virtuellen Selbst stammen. Das Buch weiß man, wo das herkommt, nämlich aus der Druckerpresse, nicht? Und aus der Papiermühle. Aber wo kommen die Memeplexe her in ihrer realen Wirkung? Das ist doch die Frage. Und so ist auch die banale Tatsache, dass ich in diesem Moment exakt diese Worte schreibe, das Ergebnis einer unglaublich komplexen Ursachenkette, die zeitlich von den Ursprüngen unseres Universums bis zur Zigarettenpause gerade eben reicht. Das ist also die Situation. Und dann erzählt er davon, die haben ja dann vor der Presse haben zwei junge Musliminnen offiziell also Abschied genommen vom Islam, was ja sehr mutig ist, nicht, weil sie damit rechnen müssen, dass sie jetzt getötet werden. Und dann sagt er dasselbe, dass die eben von dem richtigen Memeplex infiziert waren. Und dann gibt es eben die Differenzen zwischen dem islamischen Memeplex und dem Memeplex von Humanismus und Aufklärung. Dieser zweite Memeplex hat diese beiden jungen Frauen da infiziert, sodass die also mutig gesagt haben, wir sind keine Muslimen mehr. Menschenrechte, Grundrechte, glauben Sie, die sind also nicht teilbar. Das heißt, wer hinreichend vom humanistisch-aufklärerischen Memeplex der Freiheit infiziert ist, der wird dieser Aussage nur zustimmen können. Schließlich ist sie innerhalb dieses speziellen Memeplexes absolut schlüssig. Das Problem jedoch ist, dass andere Memeplexe notwendigerweise auch andere Schlussfolgerungen generieren. Ja, also Relativismus, erneut eine Überraschung und gleich im Doppelpack. Er weist nämlich dem Relativisten Feierabend nach, dass er einen schwerwiegenden logischen Selbstwiderspruch begangen hat. Er sagt, um begründen zu können, dass keine Tradition sich absolut setzen darf, muss er seine eigene relativistische Theorie absolut setzen. Man ist völlig platt, wo der das auf einmal her hat, nicht? Mit seinem Gehirn. Das finde ich auch schön, was er da sagt, nicht? Er weiß auch selber, dass das tatsächlich eben auch bei Nida-Rümelin steht, aber er sagt, das muss ich eben sehen, das kann ich eben eigentlich nur so sagen, wenn ich in dieser Weise infiziert bin davon her. In der Tat, warum? Warum nicht irgendwas beliebig anderes? Aber fragt ein Warum nicht nach Gründen? Gründe aber sind, ich darf nochmal erinnern, Gründe sind Ursachen, sie beruhen auf neuronalen Schaltmustern im bewusstseinsfähigen assoziativen Kortex. Das hat man um 1900 noch geglaubt, dass man wirklich geglaubt hat, in der Mathematik kommt man zu den Summen aufgrund von Assoziationen. Und dann hat Husserl seine berühmten logischen Untersuchungen geschrieben und man hat gemeint, er hätte das dann ein für alle Mal widerlegt. Also assoziativ geht so, dass wenn ich sage, denken Sie sich ein Raubtier und dann stellt sich raus, dass also 80% von uns dann Löwe sagt. Und man sagt, nennen Sie eine Farbe, dann ist so ein ähnlicher Prozentsatz, die dann Rot sagen. Und man sagt, eine Zahl zwischen 1 und 5, dann sagen die meisten 3 oder so. Natürlich gibt es immer Quertreiber, die sagen gerade was anderes, nicht? Aber die Mehrheit sagt das so. Und Husserl hat nun gezeigt und nachgewiesen, dass er sagt, Einsicht ist was anderes. Und das ist nämlich jetzt mein siebter Punkt, was hier nicht verstanden wird und was ich weder ihm noch Kollegen, anderen Kollegen habe vermitteln können, was Einsicht ist. Ansteckend sind nämlich Meme als Ansichten, als Meinungen. Und da gibt es Einzelmeinungen und Detailvermutungen und es gibt größere Vorstellungskomplexe und die gibt es auch in verschiedenen Graden von Gewissheit. Entschiedene Meinungen nennen wir Überzeugung. Meinungen können wahr oder falsch sein, das heißt mehr oder weniger angemessen hinsichtlich dessen, was ist oder sein soll. Prominentes Begriffspaar sind dann in der Antike Meinung und Wissen. Mit Wissen ist ein bewusster Wahrheitsbezug gemeint. Aber auch Wissen muss nicht heißen Einsicht. Ist gar nicht einfach, Wissen zu definieren. Ich schlage vor, Wissen heißt sagen können, dass man sagen kann, wie es ist. Wissen heißt, dass man sagen kann, wie es ist. Ich muss also einen scharfen Unterschied machen zwischen Wissen und Einsicht. Das scheint mir auch dahinter zu stehen, dass zu meinem Kummer Thomas von Aquin sagt, Glauben heißt nicht Wissen. Weil er bei Wissen an den wissenschaftlichen Wissensbegriff denkt und der heißt Einsicht. Glaube ist nicht Einsicht, völlig klar. Aber Glauben heißt nicht Wissen, ist nicht wahr. Wissen kann ich nämlich nicht bloß vom Gesehenen oder Eingesehenen, Wissen kann ich auch auf Zeugnis hin. So wissen wir übrigens sehr vieles so. Oder wer von Ihnen ist schon um England drumherum gefahren, sodass er wirklich behaupten darf, er weiß, England ist eine Insel. Oder dass wir die Kinder unserer Eltern sind. Nee, es geht um Einsicht. Und dann habe ich versucht, dem Salomon, klarzumachen, Schmidt Salomon, dass der Pythagoras nicht von dem Mem-Pythagoras-Satz infiziert worden ist, sondern dass er gesehen hat und eingesehen hat, dass das auf der objektiven Seite so ist und sein muss. Vielleicht erinnert sich noch von der Schule, wenn man das so umklappt oder so. Und dann sieht man förmlich, wie die beiden Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat sind. Und Sie können auch das einfachere Bild nehmen, was der Sokrates da bei dem Sklaven macht im Theaetet, wo er sagt, er malt ein Quadrat hin und dann macht er im Quadrat eine Diagonale hinein. Und auf das Quadrat, auf der Diagonale, sieht man sofort, dass das doppelt so groß ist wie das Quadrat, auf dessen Diagonale das andere aufgesetzt wird. Wenn Sie das nämlich so hinmalen, können Sie sich das vorstellen, malen sich also so ein Quadrat, machen so einen Strich durch und jetzt malen Sie das größere Quadrat hin, dann sehen Sie, die Hälfte von dem einen Quadrat ist das Viertel von dem anderen, also ist das eine doppelt so groß wie das andere, sieht man sofort. Da brauche ich kein Mem, das mich infiziert, das ist, ich bin nicht genötigt, das zu sehen, sondern ich sehe, dass es auf der objektiven Seite nötig ist, das heißt Einsicht. Und das ist etwas, was die offenbar nicht sehen. Also, in der Entdeckung des Lehrsatzes wird man nicht von einem Mem infiziert, wie immer die Bedingungen dieses Fundes waren, gesellschaftlich oder privat oder sonst wie, sondern man sieht auf der Objektseite ein, so ist es. Und um die Vermittlung solcher Erkenntnis, um diesen Zugang geht es in Sachdisputen. Und was da nicht einleuchtet, das muss man begründen. Und begründen heißt, zur Einsicht führen. Also Dinge, die man von selber einsieht, braucht man nicht zu begründen. Das ist der Fehler bei Hans Albert, dass er sagt, man muss alles begründen. Darauf sagt Aristoteles, das ist ein Mangel an philosophischer Bildung. Denn man muss wissen, wo man Beweise fordern muss und wo nicht. Wenn ich es einsehe, brauche ich keine Beweise. Die Beispiele von Aristoteles sind einmal, wenn jemand bewiesen haben will, dass der Schnee ist weiß, sagt er, kein Beweis, sondern zum Augenarzt. Und wer bewiesen haben will, dass er die Götter lieben und die Eltern ehren soll, sagt er, dem gehören Prügel. Statt Beweise. Also das ist einfach ein anderes Feld, was dann dorthin gehört. Also Beweis heißt, ich versuche jemandem, dem etwas nicht einleuchtet, durch Hilfslinien und Zeichnungen und so weiter, in die Stellung zu bringen, indem sich ihm dann zeigt, was sich mir gezeigt hat. Das heißt Beweisführung, aber nicht Ansteckung von Memen. Während Diskussion nach der Meinung dieser Leute heißt, wir stecken uns gegenseitig an. Und wenn ich das natürlich sage, dann hört jede Diskussion auf, dann brauche ich natürlich auch keine Freiheit und was soll das auch noch. Aber hier breche ich jetzt einfach ab.